Herzlich willkommen, Alex. Schön, dass du da bist. Wir haben heute ein sehr spannendes Thema dabei. Und zwar möchten wir beleuchten, welche Wege in die Selbstständigkeit es im Bereich Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung gibt. Ich würde aber direkt mal gerne an dich übergeben. Magst du dich kurz vorstellen?
Viva Talks, der Podcast für Unternehmertum, Steuern und Karriere.
Danke für die Einladung. Natürlich stelle ich mich kurz vor. Alexander Joost von der Joost AG. Ich bin seit 2001 im Unternehmen tätig, kümmere mich seitdem um Kauf und Verkauf von Kanzleien im gesamten Bundesgebiet und habe da natürlich schon sehr viele Kanzleien auch mitbegleitet.
Sehr spannendes Business. Ich habe vorher schon gesagt, ich hätte dich auch mal anrufen sollen, als ich gerade in dem Prozess war. Wie blickst du auf das Feld Steuerberatung per se? Was ist so bei dir los? Was taucht so bei dir auf? Was begleitest du? Vielleicht magst du uns da auch noch mal kurz abholen. Das wusste ich nämlich zum Beispiel nicht, bevor wir gesprochen haben.
Ja, also alle möglichen Kanzleien, tatsächlich auch schon Verkäufer im jüngeren Alter mit 40, 45, die sich vielleicht größeren Einheiten anschließen möchten. Auf der anderen Seite natürlich auch Nachfolgeregelungen von Kollegen und Kolleginnen mit 60, 65, 70, die einen Käufer suchen. Also breite Palette und natürlich auf der anderen Seite auch die Käufer, sei es vielleicht mal der Existenzgründer oder aber natürlich auch bestehende Kanzleien, die weiter wachsen wollen, vielleicht einen neuen Standort suchen, also bunt gemischt.
Breites Spektrum.
Ja, genau.
Welche Wege gibt es denn in die Selbstständigkeit?
Ja, natürlich angefangen bei der Gründung einer Kanzlei, als zweites Kauf einer Einzelkanzlei oder der Einstieg in eine Partnerschaft.
Und was ist aus deiner Erfahrung heraus so der meistgewählte Weg?
Ja, dadurch, dass es kaum mehr Existenzgründer gibt, also immer weniger in den letzten Jahren, also so die Gründung auf der grünen Wiese ist sehr selten geworden. Genauso auch werden Einzelkanzleien wenig von Existenzgründern gekauft, wenn dann eher der Weg über Partnerschaften.
Warum glaubst du, entwickelt sich das so?
Weil die Aufgabenstellungen an die Kanzleien immer größer werden. Also es ist weit weg vom Steuerrecht. Und man muss sich um Digitalisierung, um Personalbeschaffung, um Marketing, um viele Nebenkriegsschauplätze kümmern. Und das ist dann tatsächlich wirklich gerade auch für kleine, mittlere Einzelkanzleien einfach ein großes Problem. Und wir merken momentan wirklich eine große Konzentration, wo sich mehrere Kanzleien zusammenschließen oder kleinere Einheiten größeren anschließen.
Das ist total spannend, weil wenn ich jetzt darauf blicke, ich durfte auch im Mai einen Vortrag auf dem Kongress halten, da war eine Gründerin dabei, die auf grüner Wiese gestartet hat, ein Kollege, der eine Kanzlei gekauft hat und ich und eine Kollegin, die in eine Partnerschaft eingestiegen sind. Man mag meinen, dass es so viele Mandate gibt und man nur ein Schild raushängen muss, wie es immer so schön heißt. Aber ich glaube, wie du sagst, dass das Thema drumherum, also diese ganzen Prozesse, Mitarbeiter und so weiter, halt so einen großen Raum einnehmen, dass das langfristig nicht attraktiv ist. Dass man vielleicht Mandate hat, aber dann das selber bearbeiten sollte alles.
Ja, wenn man tatsächlich auf der grünen Wiese gründet, hat man kaum Kosten, natürlich EDV-Kosten ein bisschen und man macht es von zu Hause aus. Irgendwann ist dann, ich sag mal, die Arbeitsbelastung wird dann immer mehr, man muss sich um alles kümmern, also Lohnabrechnungen, Finanzbuchhaltung, Abschlüsse und wirklich alles. Und irgendwann kommt man an eine Grenze, wo man sagt, ach, eigentlich bräuchte ich jetzt den ersten Mitarbeiter oder die erste Mitarbeiterin. So, aber dann muss man natürlich auch erstmal den Umsatz haben, um sich eine Person leisten zu können. Also von daher, das ist natürlich schon ein schwieriger Start. Und ja, also ein Beispiel, ein Kunde hat jetzt eine Kanzlei bei uns dieses Jahr gekauft und davor hat er noch zwei weitere Kanzleien gekauft. Das heißt, er hat alleine in diesem Jahr schon drei Kanzleien gekauft, um hier einfach gleich mit einer vernünftigen Größenordnung auch zu starten. Und ja, ich sag mal, die Strukturen sind natürlich schon auch wichtig, aber es ist auch immer so ein Für und Wider, kaufe ich jetzt eine ultra alte Struktur, wo ich wirklich sehr, sehr viel verändern muss, was wirklich sehr, sehr aufwendig, sehr teuer vielleicht wäre und vielleicht auch gar nicht möglich mit dem übernommenen Mitarbeiterstamm. Also da muss man halt einfach auch abwägen, was kostet die Kanzlei, wie hoch ist dann der Aufwand. Natürlich spielt auch da immer eine Rolle, wie viel Umsatz oder wie viel Eigenumsatz hat der Inhaber oder die Inhaberin bisher selber gemacht. Wurde der Umsatz überwiegend von den Mitarbeitern gemacht oder war natürlich der Inhaber auch selber sehr produktiv und hat da 60 Stunden veranschlagt pro Woche?
Was würdest du in solchen Fällen raten, wenn jetzt jemand Interesse hat an der Kanzlei, wo es sehr inhaberbezogen funktioniert?
Dass der Verkäufer das einfach eine gewisse Zeit mitbegleitet. Das muss ich aber natürlich auch von den Zahlen her auch darstellen lassen. Also, dass der Der Käufer muss auf der einen Seite seinen Unternehmerlohn aus der Kanzlei verdienen, dann muss er Zins und Tilgung leisten und dann muss er den Verkäufer weiterhin auch noch mitbezahlen. Und das muss halt, der Kuchen muss halt groß genug sein, dass es für beide funktioniert. Mhm. Also wirklich auch immer abhängig von der Kanzleigröße. Umso größer die Kanzlei, also sobald wir im siebenstelligen Bereich sind, ist es sowieso immer sehr, sehr wünschenswert, dass der Verkäufer oder die Verkäuferin weiterhin längere Zeit auch mit an Bord bleiben und nicht nur eine Überleitung von 6 oder 12 Monaten machen.
Okay. Gibt es denn aus deiner Erfahrung oder aus irgendwelche typischen Risiken oder Fehler, die Kanzleikäufer oder Einsteiger in eine Partnerschaft machen, die dir üblicherweise über den Weg laufen?
Ja, vielleicht falsche Erwartungen. Also natürlich muss man mal sehen, wie ist die Kanzlei, die übernommen wird. Was sind für Strukturen da? Bleiben alle Mitarbeiter an Bord, weil es ist natürlich schon auch eine gewisse Gefahr, wenn vielleicht am Anfang zu viel verändert wird durch den Nachfolger und sich dann von 5 Mitarbeitern 3 dann was Neues suchen, weil der Arbeitsmarkt ist einfach sehr gut inzwischen. Und das ist natürlich eine Riesengefahr, weil dann sind vielleicht 500.000 Euro Umsatz übernommen, aber keiner mehr da, der das abarbeiten kann. Also Mitarbeiterthema, dann natürlich, wie digital ist die Kanzlei, wie gut ist sie aufgestellt? Ja, ist sie da vielleicht schon in den ersten Zügen der Automatisierung oder denkt sie eher noch ja im kompletten analogen Zeitalter und es gibt noch kein Mandat auf Unternehmen online beispielsweise? Mhm.
Das ist sehr spannend. Was mich auch interessiert hat auf meinem Weg zur Selbstständigkeit, was kostet so eine Kanzlei? Wie bewertet man eine Kanzlei? Wie macht man das mit der Finanzierung? Vielleicht kannst du mich uns dazu nochmal abholen.
Ja, gerne. Also von daher, wir haben momentan einen dreigeteilten Markt, was wir da sehen. Also es gibt zum einen Kanzleien, ich sag mal, bis 500.000 Euro, die es auch schwerer haben, auch einen Käufer zu finden. Diese Kanzleien sind im Regelfall auch günstiger. Also auch da sind vielleicht nur Kaufpreise von 30%, 40%, 50%. Und ja, der zweite Bereich sind eben Kanzleien so um die 500.000 bis 2 Millionen, 2,5 Millionen. Das sind so die klassischen Kaufpreise. Ich sag mal 100% plus minus, vielleicht mal 80%, vielleicht auch mal noch 120%. Und für die größeren Kanzleien über 2-3 Millionen werden inzwischen auch andere Preise bezahlt, die auch höher liegen, aber das sind dann eher bestehende Kanzleien, die dazu kaufen, weniger dann die Existenzgründer. Mhm. Und Thema Finanzierung natürlich, ja, die Zinsen sind in den letzten Jahren natürlich hochgegangen, kommen jetzt langsam auch wieder runter, aber das muss natürlich mit berücksichtigt werden. Also verdient die Kanzlei genug, um eben einen vernünftigen Unternehmerlohn zu bezahlen und halt eben nicht nur 60.000 Euro Unternehmerlohn und der Rest dann für die Finanzierung, sondern ich sag mal, das sollte schon ein sechsstelliger Unternehmerlohn, 100.000, 120.000 Euro darstellbar sein nach Zins und Tilgung.
Das ist ein total guter Punkt, dass du das sagst. Das war mir lange Zeit nicht bewusst, aber man muss es ja eigentlich so sehen, dass das, was ich Darlehen aufnehme, mein Kapitalinvest ist, dieser Kauf. Genau. Und dass ich das ja abzahlen sollte aus meinem Gewinn nach Unternehmerlohn.
Genau.
Und das, glaube ich, vergessen viele, wenn sie zum Beispiel Grüne Wiese oder Einzelkanzlei bevorzugen, weil dann lebt man so auf Null und zahlt sich so ein bisschen was aus, aber eigentlich hat man sich keine gescheite Vergütung bezahlt.
Ja, genau, also Kanzlei mit 300.000 Euro Umsatz und 100.000 Gewinn. Ja, was soll da noch bezahlt werden? Die 100.000 Euro ist allein der Unternehmerlohn und dann bleibt nichts mehr für Zins und Tilgung übrig.
Absolut, das muss man natürlich einkalkulieren und auch mit der Bank sprechen.
Genau, und dann ist wirklich die Frage, was wird für so eine Kanzlei dann bezahlt? Ja, also dadurch, es hat sich ja der Markt in den letzten Jahren gewandelt. Die Nachfrage war früher nach Kanzleien sehr, sehr hoch. Das heißt, es wurden alle möglichen Kanzleien gekauft, auch zu guten Preisen, zu guten hohen Preisen zum damaligen Zeitpunkt. Und jetzt ist einfach das Angebot inzwischen höher von Kanzleien. Und deswegen gehen natürlich auch die Preise in bestimmten Bereichen runter.
Dein Kollege nimmt ja nachher mit meinem Kollegen noch eine Folge auf, wie sich die Kanzleien so entwickeln werden, was den Wert einer Kanzlei ausmacht.
Genau.
Kurz umrissen, wie glaubst du, dass sich das weiterentwickelt, wenn man es jetzt mal aus der Brille eines Existenzgründers sieht, der überlegt, sich die nächsten Jahre nach dem Examen selbstständig zu machen? Ja.
Möglichst schnell sehr groß werden. Mhm. Also tatsächlich, wenn man sagt, okay, der Plan war bisher vielleicht eine Kanzlei mit 300.000, 400.000, 500.000 Euro zu übernehmen, weil man sich das ja gut leisten kann und sagen, okay, ich versuche jetzt die Kanzlei ein bisschen weiterzuentwickeln. Die Kanzlei wird in 5 Jahren viel zu klein sein. Mhm. Also wenn sie dann bei 500.000, 600.000 nur noch liegt, einfach jetzt von heute in 5 Jahren betrachtet, wird es für diese Kanzleien sehr, sehr schwer werden.
Das ist ein wertvoller Tipp. Das ist auch total interessant, weil viele ja auch berichten, dass es diese Kanzleien auf dem Markt schwemmt. Jetzt ja, auch aus unserer Brille, genau, die Berater genau, sind, nicht nur bei euch auf der Maklerseite sozusagen. Und da sollte man eigentlich vorsichtig rangehen und nicht sich verleiten lassen von den günstigen Preisen, sondern halt eher an in 5 Jahren denken.
Genau, richtig. Aber wenn man sagt, okay, man hat den Plan wirklich, ich sag mal, innerhalb kürzester Zeit 2, 3 Kanzleien zu kaufen und hier groß zu werden und relativ schnell auch im 7-stelligen Bereich 1, 2 Millionen zu erreichen und dann auch vielleicht noch 1, 2 Partner dann mit dabei zu haben und da auf dieser Basis weiter zu expandieren, dann ist man ganz gut aufgestellt.
Gebt ihr auch Tipps oder Support, wenn man Kanzleien kauft, was man danach tun sollte? Also wie stülpe ich denen mein To-Do über oder mein Doing über meine Prozesse und so weiter?
Ja, wir haben jetzt keine konkrete oder keine bestimmte Consulting-Leistung dazu, aber natürlich kann man da mal in einer Stunde Telefonat drüber sprechen, worauf ist zu achten, also dass eben halt hier keine Fehler passieren. Und da ist halt dann oftmals auch das Thema zwischen ja, Käufer und Verkäufer, wie harmoniert das Ganze miteinander. Also da ist vielleicht eins der wichtigsten Themen, neben den ganzen Zahlen und Kaufpreisen, die auf dem Tisch liegen, ist einfach das persönliche Miteinander, die Harmonie, das Allerwichtigste bei der Übernahme einer Kanzlei oder auch natürlich einer Partnerschaft oder einer Beteiligung.
Das kann ich so unterschreiben. Dadurch, dass mein Einstieg ja noch nicht so lang her ist und meine Kollegen auch immer sagen, das ist wie so eine kleine berufliche Ehe und man sollte sich schon sicher sein, wen man da heiratet. Ja, sei das wohl überlegt. Und es ist ja durchaus so, gerade wenn jetzt ältere Kollegen an jüngere Kollegen verkaufen, dass die Generationen auch unterschiedliche Ansichten haben auf die verschiedenen Themen. Mhm. Und ich sag mal, man schreibt der älteren Generation ja eher Mikromanagement zu oder ich sag mal, Dinge nicht so aus der Hand geben. Mhm. Und den jungen Leuten schreibt man vielleicht zu, die Dinge zu schludrig zu machen. Wahrscheinlich liegt die Wahrheit irgendwo in der Mitte. Aber da muss man sich natürlich schon irgendwie verständigen und einen guten Mittelweg finden, der für alle passt.
Immer eine offene und ehrliche Kommunikation. Das ist das Allerwichtigste, weil wenn plötzlich entweder die eine oder die andere Seite anfängt, ich sag mal, sich in einem negativen Gedankenkarussell wiederzufinden und irgendwann nach einem Viertel oder nach einem halben Jahr platzt dann die Bombe. Mhm. Vielleicht hätte man dieses Thema schon vor 6 Monaten ansprechen können und man hätte es leicht lösen können. Ja.
Wenn ich mich jetzt heute für eine Kanzlei interessiere, wie mache ich das? Gibt es da ein Portal, eine Börse oder schreibe ich euch einfach an?
Einfach Kontakt aufnehmen oder bei uns auf der Homepage sind diverse Kanzleien auch gelistet. Ja. Aber auch nicht alle. Also es ist immer besser natürlich zu sagen, okay, ich suche in einer bestimmten Region, also beispielsweise in Nürnberg, suche ich eine Kanzlei und dann einfach sagen, in welche Größenordnung man sich vorstellen kann. Und dann würden wir Kanzleien automatisch dann weitergeben, sobald wir ja neue Projekte in der Richtung, in der Größe und in der Region haben.
Vielleicht nur ein anderes Thema. Wie blickst du auf so Zusammenschlüsse wie ETL, LKC im Hinblick auf Existenzgründer? Ist das was, das man sich anschauen sollte oder empfiehlst du eher selber zu wachsen und losgelöst von den größeren Einheiten etwas aufzubauen?
Ich würde mir alles einfach mal anhören und anschauen, weil natürlich diese Verbünde oder die größeren Verbünde haben natürlich auch ihre Vorteile, auch was natürlich das Finanzierungsthema anbelangt. Also wirklich einfach mal nicht sagen, hey, der oder jenige ist einfach zu groß oder da habe ich schon so und so viel gehört, sondern wirklich einfach mal viele Gespräche führen und dann zu sehen, okay, passe ich vielleicht in eine Gruppe rein, passt das Modell oder ist dann doch vielleicht die Existenzgründung oder der Kauf einer Kanzlei oder der Einstieg in eine, ja, ich sage, mittelständische Partnerschaft der bessere Weg für mich.
Das ist ein bunter Blumenstrauß an Möglichkeiten für Existenzgründer.
Absolut. Also so viele Möglichkeiten hat es bisher noch nie gegeben. Also wirklich in alle Richtungen. Also ich mache das jetzt seit 2001 und früher hatten wir eine enorme Zahl an Kaufinteressenten und auch noch viele Existenzgründer, die dann eigentlich nie eine Kanzlei kaufen konnten, weil ja, ein Verkäufer hat damals halt gesagt, naja, ich verkaufe doch da dann doch lieber an jemanden, der schon Erfahrungen hat mit der Kanzleiführung und ich will jetzt nicht unbedingt an den 30-jährigen Existenzgründer verkaufen. Also von daher, beste Möglichkeiten heutzutage.
Was sollte man sich denn nach Kauf insbesondere anschauen? Das greift jetzt vielleicht schon ein bisschen auf das Thema deines Kollegen ein, aber was sind so die Wertfaktoren einer Kanzlei aus deiner Sicht? Was sollte man sich anschauen, wenn man eine Kanzlei kaufen will und prüfen?
Also du meinst jetzt vor dem Kauf? Ja, also vor dem Kauf natürlich die Mandantenstruktur. Wie setzt sich die Struktur zusammen? Sind es viele, viele kleine Mandanten? Also ist es vielleicht eher eine Kanzlei, die auf Einkommensteuer spezialisiert ist? Oder ist es doch ein bunter Mix und sehr viele Unternehmensmandate? Also einmal Mandatsstruktur, dann natürlich auch die Größenordnung. Wie setzen sich die Mandate zusammen? Ist die Kanzlei vielleicht, ja, hat sie ein Großmandat mit 50% vom Umsatz? Ist es natürlich sehr, sehr riskant. Dann zweiter sehr, sehr wichtiger Punkt ist einfach, wie ist die Mitarbeiterstruktur? Hier insbesondere von der Altersstruktur her, also bleiben mir die Mitarbeiter langfristig in der Kanzlei dabei oder sind vielleicht viele schon kurz vorm Rentenalter? Dann kann es natürlich schon auch schwierig sein. Dann schaue ich mir als nächstes die, ja, ich sag mal, die digitalen Prozesse in der Kanzlei an. Also wie weit ist die Kanzlei? Natürlich muss jetzt nicht komplett, aus meiner Sicht jetzt nicht komplett papierlos sein, aber zumindest schon sehr guten Weg dahin. Und die Automatisierung wird in den nächsten Jahren doch schon sehr stark Einzug halten und auch Einzug halten müssen in den Kanzleien.
Glaubst du, dass man weniger Mitarbeiter braucht wie jetzt oder sich das nochmal dreht?
Mit Sicherheit, aber dann würde ich es eher so machen, dass ich sage, okay, mit dem bestehenden Mitarbeiterstamm, den ich habe, kann ich vielleicht 50% oder gar 100% mehr Umsatz erwirtschaften. Weil auch wenn man sich jetzt mal die Altersstruktur der Kanzleien anschaut, wir haben 30% der Steuerberater, die über 60 sind. Von daher werden in den nächsten Jahren sehr viele Kanzleien auf den Markt kommen, viele auch keinen Nachfolger oder Käufer finden und plötzlich stehen wieder Hunderte oder Tausende von Mandanten auf der Straße, die den Steuerberater suchen. Und wenn es mir gelingt, ich sage mal, mit meiner Kanzlei, mit meinem Team hier Mandate aufnehmen zu können durch Digitalisierung, durch Automatisierung, dann kann ich mit bestehendem Team weiter wachsen.
Hast du auch schon Erfahrung zum Thema Preisgestaltung der Kanzleien? Weil aktuell haben wir so ein bisschen aus der Kanzleibrille eine Art Abo-Modell mit Mandanten, die jedes Jahr wiederkommen und ihre Unterlagen wiederbringen, wo wir gut abrechnen können. Glaubst du, das verändert sich, der Wert der Leistung in den nächsten Jahren mit Automatisierung und Co.?
Wahrscheinlich, ja. Wenn der Mandant natürlich dann auch weiß, okay, die Buchhaltung läuft vollautomatisch durch und dauert halt jetzt keine 5 oder 10 Stunden pro Monat mehr, sondern vielleicht halt nur noch 5 Minuten, da wird der Mandant vielleicht auch fragen, okay, muss ich denn noch denselben Preis zahlen wie immer? Oder gibt es halt dann vielleicht Pakete, die man dann mit den Mandanten schnürt, wo man sagt, da ist alles drin. Und ja, die FIBO ist ein Teil, ja. Und ob dann sozusagen die Automatisierung auf Basis oder in der Kanzlei dann stattfindet, ja, das ist ja dann Thema der Kanzlei und nicht mehr des Mandanten. Also ja, da wird es mit Sicherheit eine Diskussion geben, weil auch andere Kanzleien vielleicht in den Preisdumping einsteigen, weil sie halt die Automatisierung schon halt vollzogen haben oder schon voll drin sind.
Also dein Tipp wäre auch hier zu reflektieren, was kann ich anbieten, wie kann ich Mehrwert stiften und das eher als Pauschalpreis ein bisschen zu gestalten, anstatt rein auf die Zeit zu schauen.
Genau, also ich sage mal, die Bindung Mensch zu Mandant, also sei es entweder zum Mitarbeiter oder natürlich auch zum Inhaber oder zu den Steuerberatern selber, ist weiterhin sehr, sehr wichtig. Also die Mandanten wollen nicht zukünftig mit einer KI oder mit einer Maschine sprechen, wird mit Sicherheit auch kommen, aber der menschliche, der persönliche Kontakt ist das Wichtigste noch.
Das stimmt, ich glaube, das bleibt auch so, weil wenn es eine Betriebsprüfung gibt, dann will man immer den einen Menschen, den man anrufen kann, löst das Problem für mich.
Ja.
Und das wird es auch geben, wenn die FIBO automatisiert durchläuft, dass immer nur einer die Verantwortung trägt.
Ja, aber wirklich immer schauen, wie ist die Entwicklung, wie entwickelt sich die Technik, wie entwickelt sich KI und da passiert so viel. Also man muss jetzt nicht unbedingt eine Pilotkanzlei für alles Mögliche sein, aber schon im ersten Drittel vorne dabei sein. Und jetzt sagen, ja, jetzt warten wir mal, was mit der Automatisierung so passiert. Jetzt sollen das erstmal die anderen Kanzleien machen und irgendwann kommen wir, sondern wirklich vorne mit dabei sein.
Sehr spannend. Tolles Thema, finde ich. Ich will nur jeden ermutigen, sich das mal anzuschauen und zu überlegen. Es ist vielleicht auch nicht jeder für die Selbstständigkeit gemacht. Das vielleicht auch noch dazu gesagt, weil aus meiner Brille gibt es schon einen Unterschied zwischen Selbstständigkeit und Unternehmertum. Baue ich eine Kanzlei auf, die ich nur nicht angestellt bearbeite oder baue ich etwas auf, das losgelöst von mir funktioniert? Und so wie ich dich verstanden habe, ist ja eher zweiteres auch das, was in Zukunft funktionieren wird und sich weiterentwickeln wird.
Ja, genau, klar, da muss man sich selber prüfen, sage ich, okay, möchte ich wirklich ein Unternehmen führen? Möchte ich eine Kanzlei? Möchte ich Mitarbeiter führen? Möchte ich mich wirklich auch um vieles oder um alles auch, ja, kümmern müssen oder die Verantwortung dafür haben oder möchte ich doch eher, ich sag mal, der steuerliche Berater sein und hier dem Mandanten auf dieser Ebene helfen, aber eben das ganze Verwaltungsthema rund um Kanzleialltag eben nicht machen.
Okay, danke. Wenn ich mich jetzt morgen selbstständig machen würde, angenommen, ich hätte es noch nicht gemacht jetzt in der Partnerschaft, was hättest du für Tipps abschließend für mich? Wie soll ich vorgehen?
Wirklich alles anschauen, also schauen, welche Kanzleien sind am Markt, mehrere Kanzleien auch wirklich anschauen, auch natürlich die Möglichkeit, ja, kann ich in eine Partnerschaft einsteigen, weil es gibt genügend Kanzleien, möglicherweise als Beispiel Dreierpartnerschaften, wo halt ein Seniorpartner ausscheiden möchte und dann geht es halt um einen Anteil von ein Drittel. Mhm. Natürlich muss ich hier dann drauf achten, verstehe ich mich mit den anderen beiden Partnern und möglicherweise, so wie du es auch gesagt hast, vielleicht auch mal mit bestehenden Gruppen auch mal sprechen, was gibt es hier für Optionen. Also einfach wirklich in alle Richtungen Ausschau halten und dann für sicher wird die Entscheidung treffen, wo fühle ich mich am wohlsten.
Sehr gut. Abschließend, wie immer, eine Frage. Dieses Mal keine typische Schätzfrage, weil ich die Antwort nicht kenne, aber trotzdem eine interessante Frage. Wie viele Kanzleien werden denn durchschnittlich pro Jahr verkauft?
Also wir hatten hier vor vielen Jahren mal eine Zahl von 1500 Kanzleien geprägt. War ganz einfach, es gab zum damaligen Zeitpunkt, das ist jetzt bestimmt schon 20 Jahre her, 45.000 Kanzleien und wir hatten dann einfach durch 30 geteilt, sind dann auf 1500 gekommen. Also über 1000 Kanzleien oder in über 1000 Kanzleien finden Veränderungen statt, das heißt eben Verkäufe, Kanzleien müssen geschlossen werden oder eben, dass Anteilsübertragungen stattfinden. Also von daher, da passiert schon sehr viel.
Sehr spannend, danke Alex für diese Folge. Und ja. Bis nächsten Donnerstag.
Ja, danke auch für die Einladung, Lisa. Und ja,